Wir beten. Dass wir das überhaupt so singen können, das macht uns sehr, sehr glücklich. Dass du der allmächtige Schöpfer und Geschichtslenker hineingreifst in unsere kleinen Existenzen und dass wir durch Jesus mit dir so reden dürfen, das ist unser Glück. Und wir danken dir, dass wir das so erfahren durften, dass du uns Glauben geschenkt hast. Und dass du uns durch deinen Geist in die Gemeinschaft mit dir hineingeholt hast. Und dass wir jetzt solche vom Geist gelenkte, geführte Menschen sein dürfen. Wir preisen dich darüber, dass wir Abschied nehmen dürfen von allen möglichen anderen Lenkungssystemen. Und allein an dir, dem Souveränen, hängen. Und wir danken dir, dass du uns so grundsätzlich unterwiesen hast. Wir nicht ohne Weisung, wir nicht ohne Wort, wir nicht ohne deinen Willen leben müssen. Danke, dass du uns so lenkst. Jetzt gib auch für diese zweite Etappe dieses Tages dein Gelingen. Gib klaren Kopf, offenes Herz. Gib das Wirken deines Geistes. Wir vertrauen dir. Wir wissen, du bist da. Amen. In unserem Thema, wie lenkt uns Gott? Danke fürs Fragezeichen, was es noch dazugekommen ist. Haben wir ja gesagt, das Fragezeichen, das wollen wir ein bisschen ausnutzen und nicht nur dem Wie fragen, sondern auch andere Fragen stellen. Wie lenkt er? Wen lenkt er eigentlich? Woran orientiert sich denn seine Leitung? Warum will ich überhaupt Leitung? Und wir haben gemerkt, dass diese anderen Interrogativ, also die anderen Fragepronomen, dass sie mit dem Thema zusammenhängen, dass sie uns nicht wegführen vom Thema, sondern dass sie uns trotzdem zum Thema hinführen. Und sind deswegen ganz zuversichtlich eingestiegen, haben den vermeintlich autonomen Menschen skizziert, der auch eine andere Form von geistiger Überleitung eben sucht, sind bei der Verführung, bei der Fremdenleitung, bei dem geistigen System der Welt angekommen, um dann zu entdecken, Psalm 33 und andere Stellen, ja, tatsächlich, Gott erlenkt. Er lenkt alle Menschenherzen und man kann seine souveräne Lenkung insbesondere natürlich deutlich machen an den ganz, ganz Großen. Wir sind in verschiedenen Passagen verschiedener Könige gewesen, wo das in der Bibel so kräftig ausgedrückt wird, sei es Kyros, sei es Sanhereb, Rehabiam, Darius. Es gäbe noch mehr und haben gemerkt und entdeckt, das entscheidende Stichwort ist Ehre und Anbetung dieses Gottes, der nicht nur Schöpfungskraft und Schöpfungserhaltungskraft hat, sondern der auch tatsächlich der absolute Geschichtslenker ist. Und wir nehmen das wahr, wir nehmen das ganz intensiv wahr, weil es eine Form der Antwort ist, wie Gott uns lenkt, indem er uns angesichts der Größe, der Souveränität, der Lenkung Gottes ruhig macht. Da weiß ich noch nicht unbedingt alles weiter. Denken Sie an dieses Lied. Aber ich komme runter, ich komme an, ich bin bei meinem Gott. Gut ist, erste Form der Lenkung Gottes, seine souveräne Lenkung sehen. Zweite Welt, die wir dann beschrieben haben, war natürlich, das war, denke ich, erwartbar, zu sagen, wie lenkt uns Gott? Wir sind Christen, wir sind darin unterwiesen, wir haben einen Gott, der mit uns redet, der seinen Willen uns kundgetan hat. Wir eiern nicht rum, wir wissen nicht aus uns selbst heraus, was gut ist. Wir haben seinen offenbarten Willen. Fragst du nach Geistesleitung, liest die Bibel. Manche Dinge sind ziemlich einfach. So, das ist natürlich jetzt ganz gefährlich, weil wir gemerkt haben, damit ist 90%, bitte streiten Sie nicht mit mir, das ist nur so ein Schlagwort, ja, ist 90% der Frage nach der offenen Lenkungsfrage erledigt, gefährlich erledigt, weil ich dann plötzlich merke, jetzt darf ich eigentlich schon in ganz vielen Bereichen meines Lebens meinen Weg gehen, weil der Wille Gottes, was zu tun ist, offenbar da liegt. Und ich habe es gerade noch mal im kleinen Gespräch bestätigend gesagt, es ist eigenartig, dass wir so am Fragezeichen der 10% hängen und nicht das Ausrufezeichen der 90% lieben. Aber da müssen wir auch ein bisschen unser Herz prüfen und das merken wir dann und merken doch, wir haben sehr, 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 sehr gut. Wir sind von Gott gelenkte, geführte Menschen. Wir haben diesen Geist, Römer 8, 14 war unser Wort dafür. Und nachdem wir diese zweite Welt der Lenkung beschritten haben, sind wir ein bisschen weitergegangen und haben uns positiv einsteigend gefragt, warum wir eigentlich so an Lenkung interessiert sind, an der Leitung, an der Führung Gottes, haben es festgemacht an der Ehrfurcht und dem Respekt vor Gott, sind weitergegangen zu der Rolle des Dieners, des Knechtes, der muss wissen, was er will, er nimmt den Befehl an. Ich habe nochmal nachgedacht, ich kann ihm Psalm 103 als eines von ganz, ganz vielen Beispielen nennen. Da ist in diesem Wallfahrtspsalm es so eindrücklich beschrieben. Da heißt es dann, ich hebe meine Augen auf zu dir, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihrer Herren sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau. So sehen unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott. Also diese Bildsprache, die warten auf den Befehl, auf die Handbewegung, mach das, sag das, ja, und das ist unsere Position, mit der wir in einer guten Weise zum Ausdruck bringen, siehe Herr, dein Knecht hört, was habe ich zu tun, das ist meine Position, das ist meine Rolle, ich danke dir dafür, dass ich diese Rolle habe. Dritter Gedankengang war das Wissen, die Erfahrung um meine geschöpfliche Grenze, meine wirkliche Unkenntnis, mein Wissen nicht um morgen und meine Bitte mit seiner Adlerperspektive in meinen Maulwurfhügel hineinzukommen. Das vierte war das Vertrauen. Ich will das machen. Ich will Leitung, ich will Führung, ich will Lenkung, weil ich ihm vertraue, weil das ein Ausdruck meiner Gehorsamsbeziehung ist und das gipfelt dann, dass ich eben in einer Liebesbeziehung mit ihm stehe und der Geliebte will die Worte hören, dessen, der ihn da liebt und will diese Worte aufnehmen. Johannes 14, 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ich habe deine Worte, ich bin in einer Beziehung zu dir, meinem Gott. Und dann sind wir aber in diese negative Passage, in Anführungszeichen, rein. Sind unsere Argumente, sind unsere Beweggründe immer so koscher, warum wir da eigentlich diese Hilfe, diese Lenkung, diese Führung wollen? Und haben gemerkt, da kann auch manches mit reinspielen, was eher aus einem säkularen Feld da bei uns auch noch so uns anhaftet. Ich will mich gerne absichern, der soll mir nicht sagen, ich hätte nicht gefragt. Es geht dann so eher wie bei der Mitarbeiterführung. Ich habe das schriftlich hinterlegt, das war der Wille der Leitung, ich habe das alles richtig gemacht und ich habe also eine Angstbeziehung zu meinem Gott oder tatsächlich, was passiert mit mir, wenn ich einen Fehler mache? Die Frage der Verantwortung, die Frage aber auch dessen, dann nach dem, was mich ausmacht, läuft alles gut? Wenn es nicht gut läuft, wer war schuld? Wie hätte man es optimieren können? Wer kümmert sich eigentlich um mich, um mein Glück? Und so wie ich eben auch im säkularen Bereich die Glücksbringer suche, den optimalen Weg, so machen wir es Christen auch. Gott muss es optimal machen für mich. Er muss es den optimalen Beruf, die optimale Frau, den optimalen Kontoauszug, die optimale Karriere, den optimalen Urlaub, die optimale Gemeinde. Wissen Sie, das ist gar nicht so weit weg. Und da brauche ich jetzt deine Führung, Gott. Ja, das musst du mir schon zeigen und sagen. Das ist der eine Gedankengang. Das müssen wir ein bisschen weiterdenken. Warum will ich diese Art von Führung? Und merke, da kommt leider noch ein anderes Thema dazu, was ich zwar unangenehm finde, aber was dann trotzdem da ist. Ich möchte gerne manches Mal diese Art von Führung und Lenkung und Leitung, weil damit mein geistliches Leben eine besondere Gewichtung und Bedeutung erfährt. Das muss man natürlich auch wissen. Also, und dann kommt dann ganz schnell, merken Sie, ganz schnell der Gedankengang rein, der uns von dem zweiten Feld der Lenkung Gottes relativ schnell wegbringt, wo ja einfach die Sachen relativ übersichtlich und klar waren und die Lenkung und die Führung und Leitung da waren, komme ich in den Bereich hinein, warum will ich Leitung, Lenkung, Führung? Ja, dann bin ich aufgewertet. Also wenn natürlich jetzt morgen früh der Engel bei Ihnen beim Frühstück steht und Sie das im Gottesdienst erzählen können, wie der Herr zu Ihnen sprach, fürchte dich nicht, dann macht das schon mehr Eindruck, als wenn Sie sagen, ich habe die Bibel gelesen. Ja? Und das muss man einfach wissen. So ticken wir Menschen. Das heißt, wir ticken natürlich auch so. Das haben wir einfach drin. Und deswegen merken wir plötzlich, dass ich ja nicht nach irgendeiner Form von Führung und Leitung suche, sondern sie muss sich dann schon für mich ein bisschen besonders zeigen. Da flogen dann 3 Tauben quer und begegneten 4 Amseln und dadurch sprach der Herr zu mir, gehe. Ja, das muss schon so ein bisschen anders sein. Oder als ich dann halt mit dem Finger reintippte in die Bibel, erlebte ich genau diese Bibelstelle, die gerade für mich richtig war. Lassen Sie uns ganz ehrlich sein, das ist so. Und natürlich ist es ganz anders in der Gewichtung, wenn ich sage, mir ist beim Bibellesen ist klar geworden, war schon vorher klar, aber hat mir halt dann noch mal klar gemacht, was ich zu tun habe. Also wenn ich sage, nach intensiven, hörendem Gebet sprach der Geist zu mir. Klingt viel besser. Oder ich habe einen prophetischen Eindruck. Das klingt viel gewichtiger, aber lassen uns ehrlich sein. Vor kurzem kam jemand zu mir, ich kriege ja regelmäßig dann die Prophezeiung, ich kriege regelmäßig die Ergebnisse dieser Gebetszeiten dann mit, die dann Botschaften an mich sind, was ich zu tun, was ich zu lassen habe. Aber getoppt in diesen letzten Monaten hat es einer, der also mit einer vom Geist Gottes beschriebenen Schriftrolle bei mir ankam. Das ist dann schon nicht ohne, das war eine richtige Fleißarbeit. Das sind viele, viele Meter dieser Schriftrolle, die dann in meinem Büro ich da auch einmal natürlich ausgerollt habe und gelesen und war. Hat das sich natürlich eine ganz andere Bedeutung, wenn da jemand reinkommt und im Namen Gottes eine Schriftrolle auf den Tresen legt, als wenn er sagt, Andreas, bleib gehorsam. Ja, das ist natürlich, versteht, was ich meine? Da muss man einfach ganz nüchtern mit uns sein. So, und plötzlich merke ich, meine Motivlage, die ist gar nicht so rein. Das klingt immer gewaltiger, wie ich sage, der Herr hat mir gesagt. Das meine Güte, ja. Als wenn ich sage, in meiner stillen Zeit habe ich gelesen. Ist doch wahr. Weißt du, was ich meine? Und bitte, das ist alles möglich. Ich weiß um Engel, ich weiß um Prophezeiung, ich weiß um Treue, ich weiß alles. Nur bitte, 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 bitte. Warum will ich das alles? Vielleicht gerade deswegen, weil ich dann auch ein bisschen was Besonderes bin. Und ich brauche jetzt nicht das Normale. Ich muss schon ein bisschen, da muss schon ein bisschen was abgehen heute. Ich bin ja schließlich nicht irgendwer. Und dann merken wir, wow, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und wir gehen noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, ich ärgere Sie nur ein bisschen. Denn wenn wir ein bisschen weitergehen, dann merken wir als Nächstes, es ist nicht nur das Warum, sondern wir überlegen plötzlich auch, worin, also in welchem Bereich brauche ich eigentlich meiner Meinung nach die Führung Gottes? Wo brauche ich denn die Führung Gottes? Und jetzt merken wir, ganz viel der Führungsthematik, ganz, ganz viel der Führungsthematik ist eine Thematik, die mit meinem persönlichen, unmittelbaren Geschehen und Schicksal zu tun hat. Nochmal, alle die Fragen, die ich jetzt stelle, sind alles berechtigte Fragen. Nur merken wir ein ganz klein wenig, wo wir führungsaffin sind. Also wo wir ganz besonders auf Führung aus sind. Welchen Studiengang soll ich wählen? Herr, zeige es mir. Ach, was ich vorhin schon gesagt habe, wen soll ich heiraten? Wie sieht übrigens meine Entscheidung für meinen Alterswohnsitz aus? Soll ich diese Chemo machen oder nicht? Verstehen Sie, alles, bitte nicht falsch, alles ganz wesentliche Fragestellungen, für die ich jetzt aus meiner Sicht, das ist doch wichtig, logischerweise unmittelbar, klare Führung Gottes braucht. Also wenn ich jetzt mal dich brauche, Gott, dann jetzt. Und plötzlich merken wir, wissen Sie, was ich meine? Da verschieben sich die Positionen und ich stehe plötzlich da und kriege ein mulmiges Gefühl, dass da vielleicht etwas nicht ganz koscher ist bei mir. Was geht denn da ab, Andreas? Was geht denn da ab? Und dann schaue ich in die Bibel hinein und merke, das ist mir sehr, sehr wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass bei den ganzen sehr zahlreichen, besonderen Führungserfahrungen etwas auffällig ist. Etwas Doppeltes ist auffällig. Die Mehrzahl der Führungserfahrungen ist, erste Auffälligkeit, nicht gesucht worden. Oh, das ist doch mal wichtig. Da waren jetzt nicht Gebetsgruppen, die sprachen, Herr, schenk uns einen Engel, gib uns ein besonderes, wir kommen gleich noch drauf. Das ist erste Entdeckung. Die wurden nicht aktiv, die besonderen Führungserfahrungen wurden nicht aktiv, die meisten, vorsichtig, wurden nicht aktiv gesucht. Und das Zweite, fast noch peinlicher, es ging seltenst bei den Führungserfahrungen unmittelbar um die Person. Okay, das muss man doch registrieren. Okay, mein Gott, das muss ich registrieren. Das heißt, die haben eigentlich in der Mehrzahl, im biblischen Kontext, anders gelebt, als wir teilweise heute es praktizieren oder es auch nahelegen. Nach dem Motto, du bist sowas Außergewöhnliches, Besonderes, dass für dich das normale Lenkungssystem Gottes, zweiter Punkt, eigentlich nicht ausreicht. Da muss ich nochmal ganz anders zulegen. Und selbstverständlich sind deine Themen so relevant und so außergewöhnlich, dass natürlich da unmittelbar ein Führungsereignis notwendig ist. Und wenn Sie jetzt ein ganz klein bisschen pikiert sind, dann lassen Sie das mal ganz kurz stehen. Mein Gott, warum hast du denn dann außergewöhnliche Führungszeichen gegeben? Ja, weil ich, der lebendige Gott, den Eindruck hatte, dass zu dem Thema ich jetzt etwas Lenkendes und Steuerndes zu sagen hätte, was nicht in den normalen Bereich hineingehört und was ich übrigens eben auch dann hier weiter sagen wollte. Ich habe andere Schwerpunkte, wo ich meine, dass ich besondere Leitungserfahrungen geben soll als ihr. Okay. Also das bringt sofort die nächste Frage bei uns auf und die ist ja auch jetzt, das geht uns an den Kern, ist das denn dir nicht wichtig? Also, mein Gott, das bin doch dann ich bin doch dein Kind, der Geliebte und jetzt scheint dir das nicht ausreichend notwendig zu sein, dass du da mal einen Engel vorbeischickst oder einen Traum oder eine Prophetie oder ein mittleres hörendes Gebet oder eine Schriftrolle oder irgendwas, was aus dem Level einfach sich erhebt. Mein Gott, und ich bin vielleicht schwer krank Bin ich dir nicht wichtig? Und jetzt bitte nicht erschrecken. Ich antworte mit einem erfrischenden Jein. Natürlich sind sie ihm wichtig. Unendlich wichtig. Unendlich wichtig. Aber es kann sein, dass wir dann einen Denkfehler haben. Nämlich die Frage, wie lenkt uns Gott, haben wir eine Verschraubung, die uns manches Mal hineinführt, als wäre das eine besondere Qualität, wenn wir noch einmal ein anderes Art von Offenbarungsereignis hätten, für die Themen, die unmittelbar mich betreffen. Und das erleben wir so in der Offenbarung der Bibel nicht. Damit kommen wir zum dritten großen Feld. Wir kommen nicht zu dem Bereich, wie lenkt mich Gott? Und er lenkt mich, bitte nicht erschrecken, ganz normal. Ganz normal. Oder wir nehmen das gefährliche Wort, lenkt mich gewöhnlich. Und dahinter steht der Gedanke einer Gewohnheit. Und das müssen wir uns angucken. Und bevor Sie vollkommen in der enttäuschenden Depression versinken, möchte ich Ihnen deutlich machen, das ist die Mitte, das ist das Zentrale. Was ist der Hintergedanke? Der Hintergedanke ist der lebendige Gott nimmt Sie und mich in einen Lebensraum mit hinein, in dem er unmittelbar mit uns einer Lebensgemeinschaft verbunden ist. Und in diesem, ich nenne ihn Jesus-Lebensraum, in diesem Jesus-Lebensraum geschieht in einer wunderschönen Unaufgeregtheit eine beständige Führung und Lenkung und Erfahrung der Leitung des lebendigen Gottes. Das ist das Herzstück, dass der lebendige Gott tatsächlich uns in diesen Jesus-Lebensraum hineinführt. Das ist das, wenn Sie so wollen, das Leitungsgeheimnis Ihres Lebens, dass Sie im Jesus-Lebensraum drin sind. Vielleicht kann ich Ihnen das ein ganz klein wenig erklären. Ihr Leben mit Christus, mein Leben mit Christus, findet nicht in einem Arbeitgeberverhältnis statt. Findet nicht allein statt in irgendeiner Form von, wer hat die besten Connections zum Chef. Sondern ihr Leben, mein Leben mit Christus, findet in einer unmittelbaren Personalgemeinschaft statt. Er das Haupt, wir die Glieder, er unser Bruder, wir eine Familie, mit Gott dem Vater. Und plötzlich sind wir in einem ganz anderen System drin. Nehmen Sie das Bild einer Familie. Und in dem Raum einer Familie, im Jesus-Lebensraum, in dem Sie drin sind, dürfen Sie sein, da dürfen Sie sein. Sie werden in Anspruch nicht entmündigt, dass Sie für jeden Pipifax die Familienleitung zusammenrufen müssten. Es ist nicht eine besondere Qualität, sondern es zeigt ein enorm gestörtes Verhältnis. Stellen Sie vor, nehmen Sie jede Durchschnittsfamilie, das passt jetzt wirklich sagen für alle, irgendwie nehmen Sie Ihre Beispiele selber. Stellen Sie vor, meine Kinder wären zu mir gekommen, darf ich ein Brot essen? Ja, wenn du willst. Verstehen Sie? Ja, es ist doch dein Ding. Ja, kann ich im Kinderzimmer das Licht anmachen? Muss ich mir psychotherapeutisch Sorgen machen? Ja, soll ich die rote Jacke oder die schwarze anziehen? Mach doch. Verstehen Sie? Das heißt, es ist keine besondere Qualität, wenn ich da in alles hineingedeutet, hineingelenkt hätte, in einer vollkommen Entmündigung der Person, vollkommen irre. Sondern die lebt in meiner Familie, die gehört zu meiner Familie, in denen tickt der Geist dieser Familie. Der 90%, oder sind wir bei 90%, das ist klar, mach doch, lebe! Lebe! Aber mein Gott, ist das richtig? Ist doch egal. Oh, gefährlich. Ganz, nein, ist nicht gefährlich. Ist die Familie. Es kann gar nichts passieren. Aber wenn ich was falsch mache, dann musst du sofort deinen Koffer packen und wirst aus der Familie ausgeschlossen. Sofort. Versteht ihr, was ich meine? Merken wir, was wir da komisch denken? Wir denken ganz komisch. Und wir meinen, wenn da was Besonderes passiert, für ganz Normales, das wäre eine besondere... Nein! Die besondere Qualität, nochmal, die besondere Qualität ist, dass es so normal ist. Dass Sie in der Familie sind, dass Sie einfach dazugehören. Jetzt gehören Sie ja nicht zu meiner Familie. Die meisten hier. Da wäre ich jetzt schon ein bisschen überrascht, wenn Sie zu mir kämen und da einfach in meiner Wohnung sich aufführen würden, als würden Sie zu meiner Familie gehören. Da würde ich sagen, also, kannst mich ja mal fragen. Ja? Aber das meinen Kindern gegenüber, ist das doch ein Unterschied. Da wäre es komisch. Und wir machen es gerade wieder genauso. Sagen, mein Gott, gib mir ein Zeichen. Ich sage, warum soll ich dir ein Zeichen geben? Herr, gib mir einen Eindruck. Schick mir einen Engel. Kein Grund, alles bestens, mein Kind. Fühl dich wohl und lebe. Fühl dich wohl und lebe. Bitte lebe. Lebe. Merken Sie ganz klein bisschen, das ist der Jesus-Lebensraum, in dem Sie zu Hause sind. Und dieser Jesus-Lebensraum hat eine ganz, ganz hohe Qualität. Wenn man es aber begriffen hat, dann rutschen diese Affinitäten, diese Motivketten, die werden wieder umgestellt, die werden wieder normaler. Es wird normaler, wenn sie ganz einfach sind, das, was sie sind, weil der lebendige Gott ja in ihnen lebt und in ihnen wohnt. Und deswegen sind für Paulus ganz andere Fragestellungen viel wichtiger. Zum Beispiel die er im zweiten Gemeindegebet an die Gemeinde in Ephesus so wunderschön in Epheser 3 formuliert hat. Da heißt es ja dann, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, in dem Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr damit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnisse übertrifft. Merken Sie, ach, das wird wunderschön normal. Wunderschön normal. Sie können das, vielleicht hilft das wirklich, Sie können es auf die Familie beziehen, Sie können es auf Ehe beziehen. Das ist genau das Gleiche. Das können Sie auch durchdenken. Das Besondere ist ja gerade das Normale. Das Besondere ist das Unmittelbare. Das Besondere ist, dass das nicht jedes Mal neu in Frage gestellt werden muss. Dass ich jeden Morgen einen neuen Staatsakt machen muss, weil ich verheiratet bin. Das bin ich. Und ich lebe jetzt und ich bin da und ich bin mit ihr unterwegs und das seit ein paar Jahrzehnten. Verstehen Sie, was ich meine? Aber das ist nicht weniger, sondern das ist mehr, als wenn ich jetzt einmal ein Zeichen habe, einmal eine besondere Botschaft Gottes. So armselig ist das, dass Sie nicht leben. So nehmen Sie den Lebensraum jeden Tag mit hinein und sagt ihn als Kind, sagt ihn als Glied an seinem Leib, du bist da, du gehörst zu mir, bitte lebe. In dem Sinn, jein. Verstehen Sie? Er braucht nicht zu allem eine besondere Botschaft ihn abgeben. Wenn Sie Mathe studieren wollen, dann machen Sie es doch. Und wenn Sie nach zwei Semestern merken, das war es jetzt doch nicht, dann machen Sie halt Englisch. Ja, aber habe ich dann mein Leben versemmelt? Nein. Hätte ich vorher noch ein Zeichen erbildet? Nein. Aber wie komme ich denn dann zu meinen Entscheidungen? Ah, das ist ja eine wichtige Frage. Was ist denn dann? Und dann sagt mein Gott, wieso, ich bin doch nicht außerhalb von dir. Ich bin doch gar nicht außerhalb von dir. Wieso, Gott, ich komme zu dir mit mir und dann frage ich dich und dann hast du mir ein Zeichen. Nein, das ist ein falsches Bild. Ich bin doch schon drin. Ja, wie? Und mein Kind, ich denke doch mit dir, wie du denkst mit mir. Hast du mal überlegt, dass Gott mit ihnen denkt? Ich finde es immer so faszinierend. Es passiert besonders in so kirchlichen Gremien, vor allem in Sitzungen. Hochinteressant. Da erlebe ich das immer wieder. Und die es machen, meinen das nicht böse. Aber das ist so der Klassiker. Man diskutiert die Themen und dann ist man fertig und dann tritt man quasi mit dem Thema, mit dem man jetzt diskutiert, jetzt kommt man in einer zweiten Etage damit zu Gott. Und der kann es jetzt auch nochmal mitdiskutieren. Das ist ein Denkfehler. Das ist ein grober Denkfehler. Ich bin doch nicht außerhalb von ihm. Ich bin mit ihm, in ihm. Ach, das muss ich Ihnen vielleicht einfach an einer Person nachweisen. Und wer sich für dich da absolut dafür eignet, ist der Apostel Paulus. Und Paulus hat nun tatsächlich für uns da wunderschöne Beispielcharakter, indem er uns in diesen Jesus-Lebensraum seiner Wirklichkeit mit hineinnimmt. Denn wenn einer den Willen Gottes ununterbrochen suchte und brauchte, dann war es natürlich der Apostel Paulus. Und entdecken wir jetzt in den Zeugnissen der Apostelgeschichte, dass das nach unserem manchmal eigenartigen Verständnis gar nicht so häufig geschieht, wie wir das denken. Und man könnte auf den Fehler kommen, dass er manches Mal vielleicht das nur so aus eigenem gemacht hat und gar nicht immer unmittelbar freundlich nach dem Willen Gottes gefragt hat. Am meisten, am besten fällt einem das natürlich auf in dieser berühmten Passage, Kapitel 16 in der Apostelgeschichte. Denn in Kapitel 16 der Apostelgeschichte, da ist unser Apostel Paulus unterwegs zur zweiten Missionsreise. Und logischerweise, schon das Wort Logik ist ja für manche schwierig, das Wort logischerweise hat er vorher überlegt, wie er reisen will. Und da hat er ganz offensichtlich drüber nachgedacht. Und zwar mit seinem Denken, mit seinem Kopf. Und Jesus war in dem Augenblick dabei. Echt? Das ist ja wichtig. Er war vielleicht nicht abwesend und kam dann später dazu. Sondern er war mit dabei. Verstehen Sie? Er war mit in dem ganzen Prozess dabei. Denn Paulus lebt ja in Christus und Christus lebt in ihm. Und in dem Ganzen hat er nachgedacht. Und das Ergebnis seines Nachdenkens kam ihm auf dieser zweiten Missionsreise, möchte ich im kleinasiatischen Bereich nach einem kurzen Besuch der bisherigen Gemeindezellen mich stärker Richtung Norden orientieren. Das sind die großen Städte am Südrand des Schwarzen Meeres, der heutigen Türkei. Da möchte ich gerne hin. Da waren wir noch nicht mit unserem evangelistischen Engagement. Das ist meine Aufgabe im kleinasiatischen Bereich. So habe ich es erkannt. So will ich es tun. So gehe ich es an. Im Namen Gottes. Amen. So, Und das erlebt er im Vollzug, dass er losmarschiert. Sie kennen diese Passagen, oder? Dass es da zweimal heißt, man ist irritiert, der Heilige Geist wehrte ihm. Und der normale Mensch in Christus wird schon ganz nervös. Paulus, das sieht nicht gut aus. Wenn der Heilige Geist dir wehrt, dann hast du was falsch gemacht. Hättest du ihn mal vorher gefragt. Verstehen Sie? Steht nirgendwo da, dass Paulus sagt, ich vergebe mir meine Schuld. Nein, dieses Wehren des Heiligen Geistes führt dazu, dass Paulus statt nach Norden immer stärker nach Westen gelenkt wird, immer mehr nach Westen. Er kommt dann bis ran in den westtürkischen Bereich und landet in dieser riesengroßen Stadt. Er landet in Troas. Der Apostel Paulus in Troas. Und Paulus sagt, wunderbar, Troas war ich auch noch nicht. Troas, ein Ideal zum Missionieren, zum Evangelisieren. Es gibt kein Sündenbekenntnis. Herr, verzeih mir, dass ich jetzt in Troas bin. Wie vergib mir meine Schuld. Nein, er ist jetzt in Troas. Und er denkt natürlich von sich, gut, Missionseinsatz in Troas. So, und jetzt kommt die außergewöhnliche Führung. Nämlich in der Nacht kommt dieser berühmte Mann und sagt, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und damit beginnt die Europa-Mission. So, und das Spannende ist, dass nirgendwo ein Sündenbekenntnis steht. Sondern der Mann ist ganz einfach unterwegs gewesen mit seinem Gott. Und nachher lesen wir sogar noch, dass er dann in der dritten Missionsreise in Ephesus ist. Und dann erleben wir, dass Paulus dann Entscheidungen trifft. Er nahm Abschied von den Brüdern, obwohl die es nicht wollten. Er willigte nicht ein. Er sagte, ich will jetzt nach Jerusalem reisen. Er brach wieder auf. Und dann kommt dieser Satz, den ich sehr, sehr liebe. Paulus nahm sich im Geist vor. Ha! Und natürlich fragen Sie sofort, in welchem Geist? Ha! In welcher Sorte? Sein Geist oder der Geist? Und Sie ahnen es. Beide. Das ist ein normaler Vorgang, der auf den einen Menschen geistig beziehen kann. Sie können aber das Wort auch beziehen auf den Geist. Und es wird hier nicht differenziert. Also erstmal denke ich und nachher kommt auch der Geist dazu und dann denken wir nochmal. Merken Sie etwas? Ich bitte Sie, dass Sie das merken. Und das ist für Paulus das Schöne. So lebe ich mit meinem Gott. Mein Gott lebt in mir, ich lebe in ihm. Er denkt mit mir, er ist dabei, ich überlege nicht außerhalb von ihm und er führt mich ganz normal. Und da gibt es Probleme, wo ich dann nicht mehr weiterkomme mit dieser Wegführung der zweiten Missionsreise. Ich verstehe es noch nicht ganz. Ich komme nach Troas, denke gut, Troas, okay, besondere Führung. Mann, okay, ich habe verstanden, warum dieser komische Umweg. Aber deswegen war das, was er bis dahin getan hat, nicht sündig oder falsch. Sondern es geschah im Lebensraum in Christus. Ach, ich hoffe, das ist ein ganz klein wenig das Spüren. Dass das nicht das Minus ist, das ist das Gute. Das ist das richtig Gute. Sie dürfen in Jesus einfach sein und leben. So wie ein Kind innerhalb einer Familie sein und leben darf. Angstfrei. In einem großen Raum sich zu entfalten, ohne dass irgendwie irgendwann immer gleich ein hängendes Schwert über einem geschehen wäre. Wann würden Sie in der Familie eingreifen? Wenn es wirklich schief läuft. Oder wenn, nicht nur was schief läuft, wenn wirklich ein neuer Akzent gesetzt werden muss, der so bisher nicht drin war, ja? Dann greifen Sie ein. Ich nehme ein ganz altes Beispiel, mein Klassiker. Ich habe ganz normal mein Theologiestudium durchgeführt und gelebt. In den ganzen Jahren, ich kann mich nicht erinnern, möchte aber nicht darauf schwören, aber ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater jemals mich an meinem Studienort besucht hat. Lief ja. Ich kam nach Hause, aber so erzählt und lief alles gut. Warum sollte er da unten auftauchen? Aber einmal dachte er, ich würde eine falsche Entscheidung treffen. Da war er innerhalb eines halben Tages da. Ich hatte alles abzusagen, um mit ihm einen 2-3-stündigen Spaziergang zu machen. Danach waren die Welten wieder klar, glauben Sie es mir? Und er zog wieder ab. War er mir böse? Hat er mich verachtet? Nein, es war mein Vater. An einer Stelle merkte ich, jetzt läuft was doof. Da muss ich, weil ich ihn lieb habe, auftauchen. Hat er mich vorher nicht geliebt, hat er mich nicht aufgetaucht? Nein, hat mich sehr geliebt. Aber es lief ja gut. Können Sie umdenken? Können Sie umdenken? Nur weil morgen früh kein Engel kommt, mag er Sie trotzdem. Verstehen Sie? Er mag Sie trotzdem. Ganz arg. Oh, Sie können sogar umdenken. Sie brauchen gar keinen Engel gerade. Alles okay. Denn wenn Sie einen Engel brauchen, brauchen Sie ihn. Warum? Weil entweder war gerade was blöd läuft oder weil, was Sie höchstwahrscheinlich nicht gesucht haben, eine neue Aufgabenstellung kommt, die Sie so in Ihrem Normalen gar nicht gedacht haben. Wollen Sie einen Engel haben? Ah, jetzt sind Sie auf der richtigen Spur. Das merken Sie müssen das mal merken, biblisch. Das ist wenn man es mal begreift. Lebe, lebe, lebe. Lebe. Mit deinem Gott. Führe die Entscheidung entsprechend der Willenskundgabe, die er getan hat. Und dann zieh deine Spur. Und er ist dabei. Und du bist im Jesus-Lebensraum. Das ist der hochqualifizierte Raum. Dieses normale Feld, was immer so verachtet wird, ist der hochqualifizierte Raum. Da findet das Dasein statt. Das ist Familie. Näher können Sie gar nicht mehr rankommen. Und wenn dann irgendwo etwas sein sollte, was besondere Bedarfe hat, wie Notsituationen oder die nicht im Normalen sind oder Aufträge, Schnittstellen, wir kommen ja gleich da noch drauf, keine Sorge, dann macht er das schon. Dann macht er das schon. Aber bis dahin ist es die Qualität, dass er sie in dieser Art und Weise in der Schönheit des Gewöhnlichen, der Normalität, der Familie leben lässt. Ganz einfach so. Aber ich muss auch die manche und andere schwere Entscheidung treffen. Für mich, ja. Dann mach sie nach dem Klassiker, der jetzt seit Jahrtausenden bekannt ist, von allen Jesusleuten, allen Glauben aller Zeiten. Und der Klassiker, den kennen Sie, aber lassen Sie uns ihn nur noch mal wiederholen, damit wir da auch richtig uns einfinden. Was mache ich, wenn Entscheidungen zu treffen sind, die nicht so einfach und simpel sind? Ich habe zuallererst zu fragen, sagt mir Gottes Wort dazu etwas. Ja, das ist ja das Normale. Und das geht es ja gar nicht. Manche Sachen sind schon erledigt, weil die Vorgabe des Wortes Gottes da ist. Wunderbar, das ist schon erledigt. Ich habe dann zum Zweiten tatsächlich, ich betone es immer wieder gern, wirklich meinen Verstand einzuschalten. Glauben Sie mir, es ist nicht schädlich zu denken. Es ist nicht schädlich zu denken. Und Gott hat keine Probleme, wenn wir nachdenken. Einfach abwägen, wirklich nachdenken, überlegen, für und wider. Ganz klar, der dritte große Bereich ist der Bereich dessen, dass ich Beratung suche. Ich frage andere, die eine Beziehung zu mir haben, die auch im Glauben stehen, die vielleicht in dem Themenbereich mir was zu sagen haben. Ich nehme das mit hinein. Ich habe als Viertes den Bereich der Erfahrung. Habe ich in dem Feld schon Erfahrungen gemacht, die mit sich einfügen lassen in den Entscheidungsprozess. Und dann habe ich als Fünftes noch die entsprechenden Fügungen, die damit dazugehören, wo was geschieht, was mir hilft, noch ein Stück Klärung zu machen. Aber holen Sie 5 nicht auf Position 1. Sondern Sie haben zuerst das Wort, das Nachdenken als Zweites, das Beratende begleiten, die Erfahrung einbringen und dann zu gucken, wie fügt es sich denn, wie geht es denn weiter. Ich habe es manchmal erzählt, vielleicht ist das komisch oder blöd für Sie, aber die Entscheidung, die wir da vor vielen, vielen Jahren getroffen haben, hierher zu kommen auf die Langensteinbacher Höhe, da werde ich immer wieder gefragt, wie das war. Und wenn ich es dann erzähle, dann sind die meisten unglaublich enttäuscht. Ja, weil das so jetzt kommt es genau, so normal war. So einfach nur im Jesusraum stattfindend. Einfach nur im Jesusraum, im Jesus-Lebensraum stattfindend. Nein, es gab keinen Engel. Es gab an anderen Stellen in meinem Leben Engel, aber nicht da. Und wir haben ganz normal diese Anfrage gehabt und unmittelbar ein biblisches Wort, was gegen die Höhe sprach, habe ich nicht entdeckt. Ja. Und dann war der lange Prozess, war viele Wochen nachdenken, einfach abwägen. Ich habe heute noch in meiner Bibel das Pro und Wider drin, das ich auf einen Brief von Manfred Mössinger geschrieben habe. Manfred Mössinger wusste schon, dass ich hierher komme, das war sein klares Statement und ich wusste es noch nicht. Und dann habe ich auf diesen Briefumschlag das Für und Wider draufgeschrieben. Und irgendwann, nachdem wir auch mit einigen Leuten gesprochen haben, Erfahrung hatten wir keine, Fügung gab es auch keine großartigen, saßen wir an einem Abend auf der Couch in Hamburg und mussten entscheiden, weil ich bis an bestimmten Termin Antwort verpflichtet war. Und ich weiß das heute noch so. Wir haben gesagt, du, das sind 51 zu 49. Im Namen Gottes, wir gehen los. Ist das peinlich? Nee, das ist normal. Im Namen Gottes. Und wenn es falsch war, mein Gott, dann wirst du mir es sagen. Wir sind losgezogen. Richtig. Verstehen Sie, was ich meine? Und es ist nicht eine niederschwelligere Aktion, sondern sie fand im Familienraum, im Jesus-Lebensraum statt. Ich bitte Sie von Herzen, denken Sie an der Stelle um. Denken Sie an der Stelle um, dass nicht dieser Special Effekt eine besondere Liebesqualität Gottes zu Ihnen wäre. Und das, was alltäglich gewöhnlich ist, wäre leider nur die B-Variante, die halt so nicht besonders Geliebte eben erleben müssen. Sondern wenn Sie mit mir in diesem Jesus-Lebensraum unterwegs sind, ist genau dieser Vorgang das, was die Qualität zum Ausdruck bringt. Ach, wenn man das einmal ein ganz klein wenig verstanden und begriffen hat und aufnehmen kann, umsetzen kann, dann ist man auch nicht mehr immer so scharf drauf und fast unruhig, nervös, dass besondere, außergewöhnliche Lenkungs- und Führungsszenen passieren müssten, sondern eher umgekehrt. Warum brauchst du für diese Banalität jetzt so eine besondere Führung? Bist du dir so unsicher in deiner Jesusgemeinschaft, dass du da keine Entscheidung treffen kannst? Hast du so Sorge, dass da was schiefläuft, was deine Glücksgefühle betrifft? Lebe. Lebe, lebe, im Namen Gottes lebe, im Jesus-Lebensraum. Und da entsteht dann Individualität. Die verschiedenen Typen werden von ihm verschieden geprägt und gestaltet und geführt. Und ja, tatsächlich, wir machen da auch Fehler. Ja, natürlich. Wir sind ja nicht so rein und sauber und so in unseren Motivketten so schön heilig, wie wir es gerne nach unseren kleinen Idealen wären. Manche Motive, die schmieren uns da rein und bringen unsere Entscheidungsprozesse komplett durcheinander. Fliegen wir dann raus? Nein. Er korrigiert, er reinigt, er stellt uns wieder rein, er geht mit uns weiter. Aber manchmal sind wir aber auch dann so schwach, so wahnsinnig schwach, dass wir tatsächlich diesen Jesus-Lebensraum als für uns nicht ausreichend empfinden und anfangen zu flattern. Und dann machen wir mal Sachen, wo wir im Nachhinein denken, wäre jetzt auch nicht nötig gewesen. Aber gut, ich habe es halt dann gemacht. Und dann kommen so Sachen wie das berühmte Vlies des Gideon bei raus. Ja, das ist jetzt nicht gerade der Bringer. Absolut nicht. Absolut nicht. Sie kennen diese Passage. Es war alles gesagt. Er wusste, was er zu tun hatte. Aber der Gideon ist der Anti-Held. Es ist wirklich, der wird dann hochstilisiert und auf ein Podest gebaut. Aber schauen Sie ihn an, es ist wirklich eine Nullnummer. Ja? Und der sich eben im Keller versteckt, um sein Weizen dahin zu kriegen, weil er da keine Traute hat mehr, offen zu machen. Er singt da sein Klagelieder ab. Man denkt, ja, ist ja gut. Ja? Aber Gott hat ihn berufen, Gott hat ihn eingestellt, Gott hat ihn gebraucht, richtig. Und dann schmiert er kurz bevor er dann in die Tat nochmal so blöd ab und macht das mit flüssig und fest und nochmal andersrum. Und seitdem denkt die halbe Christenheit, wo ist das Vlies? Ich sage, wenn Sie so weit runtergerutscht sind, dass Sie ein Vlies brauchen, dann hat Gott sie immer noch lieb, immer noch, absolut. Aber bitte verherrlichen Sie nicht das Vlies. Das Vlies ist ein Zeichen meiner Schwäche, ein Zeichen meiner Instabilität im Jesus-Lebensraum. Es gab überhaupt keinen Grund für ein Vlies, außer dem Wackelkandidaten. Das ist ein Zeichen für die große Barmherzigkeit Gottes gegenüber selbst einem Typen wie Gideon, dass Gott sich da drauf einlässt. So, zurück. Spüren Sie, was Sie für eine qualifizierte Wirklichkeit haben, in der Jesus Sie lenkt. Spüren Sie das, es muss Ihnen klar sein. Ich bin nie außerhalb von Jesus und seinem Lebensraum. Ich gehe zu ihm hinein, ich rede mit ihm, ich spreche mit ihm. Alle Themen, die normalen alltäglichen Themen, die Krisen, die Schwierigkeiten, das ist alles selbstverständlich und darf dann tatsächlich in diesem Jesus-Lebensraum diese Wegentscheidungen gehen. Wollen Sie Beispiele? Beispiele der Bibel von Menschen im göttlichen Lebensraum, die das qualifiziert für sich erlebt haben, ohne dass sie nach dem Sensationellen Ausschau gehalten haben? Wenn Sie dafür anfangen nachzudenken, merken Sie, da gibt es eine Fülle von Beispielen. Also eine Frau wie Esther würde jeder von uns sagen, für die Entscheidung, die Frau zu treffen hatte, also da muss ein mittlerer Engel her. Es geht gar nicht, dass nicht mindestens 2 Offenbarungen und 3 Prophezeiungen auf dem Tresen liegen. Das war ja, da ging es ja um Leben und Tod. Als der Mordechai das gesagt hat, in deiner Hand liegt es, du musst nochmal einen Termin beim Großkönig suchen. Ich weiß, es kann schief gehen, das kann dir das Leben kosten. Aber ich habe den Eindruck, das ist die Spur des lebendigen Gottes. Gott hat dich da in die Position reingebracht. Denk mal drüber nach. Und dann trifft er eine Entscheidung. Und das Einzige, was der Erste sagt, jetzt betet mal dafür, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Und dann war sie in diesem Raum des Glaubens mit ihrem Gott und hat in diesem Raum des Glaubens eine Entscheidung getroffen. Und die ist nicht minderwertig, sondern sie zeigt diese Qualität, in der sie mit ihrem Gott gelebt hat. Oder ich denke, Sie kennen das wunderschöne Beispiel von Ruth, wo wir davor stehen und immer neu fasziniert sind, wie diese Frau sich einfach in den Lebensraum des Gottes Israel da hineinmanövriert hat und in diesem Lebensraum agiert hat, in einer Art und Weise, wo man so ein bisschen als schon im Lebensraum vorhanden denkt, jetzt mal ganz schön langsam, ja. Aber die geht da einfach rein, diesen Glaubensraum des Gottes Israel, bricht da mit ihrer Schwiegermutter eine Welt auf, die sie ja überhaupt nicht kannte, versucht da halbwegs im Sozialwesen Israels klarzukommen. Und ach, dass da noch eine nette Liebesgeschichte rauskommt, ist auch nett. Aber das war ja gar nicht geplant, gar nicht gebucht. Sondern gebucht war, ich gehe mit diesem Gott in diesem Raum weiter. Ich gehe weiter. Und nirgendwo im ganzen Buch Ruth finden sie irgendwo, als der Engel des Herrn zu Boas sprach. Oder, versteht ihr, was ich meine? Wir kommen gleich noch auf ganz viele Engel. Aber dass uns das klar ist. Das ist eine Qualität, in diesem Raum des Glaubens leben zu dürfen. Ein Josef. Zu sagen, mein Gott, ich bin jetzt hier in Ägypten. Das war echt nicht geplant. Was soll ich jetzt hier tun? Ich werde nach deinen Normen leben. Denken Sie an die Geschichte mit der Frau des Potiphar. Und dann wirst du mich irgendwie hier weiterbringen. Was am Ende rauskommt, kann ich überhaupt nicht sehen. Und es kam kein Engel vorbei. Es kam keine besondere Botschaft. Und er ist für Jahre im Gefängnis gewesen, aber war in diesem Raum des lebendigen Gottes mit der schlichten Formulierung, und Gott war mit ihm, beschreibt das Alte Testament alles. Gott war mit ihm. Fertig. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Denken Sie an Daniel. Ich denke, das ist ja das starke, kräftige Beispiel. Stellen Sie vor, Ihre Teenager würden in die, ich sag's mal jetzt, damit Sie es begreifen, sie würden plötzlich nach Russland entführt. Oder wollen Sie sie haben? China. Ja, ist egal. Ukraine, Sudan, ja. Sie haben keinen Zugriff mehr, sie haben keine Ahnung, was da abgeht. Oh mein Gott, da musst du in eine besondere Führung schicken, ganz besondere Führung. Kam keine besondere Führung. Der Kerl war mit den lateinischen Freunden in diesem Ausländerinternat. Der lebendige Gott war da. Das ist kein Minus. Das zeigt diesen Glaubensraum, das zeigt diese Qualität. Bitte. Daniel 6 vor der Löwengrube. Wie kann man so dämlich sein als gewiefter Politiker wie Daniel? Noch in dem öffentlichen Raum zu beten, wenn man schon weiß, dass die ganze Bagage gegen einen ist. Da zieht man sich zurück, da hält man die Jalousien dicht. Da macht man den Gottesdienst ein bisschen leiser. Nein, er zieht das durch. Er sieht sich in seinem Glaubensraum so geführt. Aber da kam niemand vorbei. Verstehen Sie? Das ist nur das Begreifen. Neues Testament. Gemeinde. Die Petrusreisen. Die Petrusreisen. Faszinierend. Nachdem die Gemeinde entstanden ist und die Gemeinden über Jerusalem hinausgewachsen sind, hat Petrus Reisen unternommen. Gute Reisen. Es fanden ja verschiedene Zeichen und Wunder statt. Aber nirgendwo steht, und der Herr sprach zu ihm, geh auf Reisen. Das war aus ihrem Lebensraum, ihrem Jesus-Lebensraum entstanden. Sind sie Schritte gegangen, haben sie weitergemacht, haben sie gelebt. Das ist nicht ungeistlich. Das entspricht genau der Qualität, die Gott ihnen schenkt. Er schenkt ihnen das. Werten sie das nicht ab, werten sie es auf. Werten sie es ganz bewusst auf. Oder... Ja, Sie können weitermachen, wo Sie wollen. Und wie gesagt, mein Beispiel von Paulus ist natürlich an der Stelle ganz besonders wichtig, dass wir es begreifen und sehen, dass hier tatsächlich der lebendige Gott uns einen ganz besonderen Raum schenkt. Und wenn man das einmal begreift, dann nimmt das Thema der Leitung eine andere Farbe, bekommt es eine andere Farbe und eine andere Bedeutung. Okay. Ich bin also hineingestellt, als normaler Christ in den hohen Qualitätsraum der Jesusgemeinschaft und darf hier drin leben. Meine Spuren ziehen, mit meinem Gott reden, sein Wort haben, meinen Kopf einschalten, Schwestern und Brüder haben, Erfahrungen sammeln, Fügung sehen und meinen Weg gehen. Und einfach in dem Raum sein. Und wenn ich in dem Raum bin und in dem Raum lebe, dann ist alles gut. Ist alles gut. Ist alles gut. Haben Sie bitte keine Angst. Also gut, dann gehen wir es doch mal durch. Soll ich jetzt Bertha oder Erna heiraten? Wird Gott mir da ein Zeichen? Wahrscheinlich wird Gott kein Zeichen geben. Jetzt überleg doch mal, was für Bertha und was für Erna spricht. Und wenn mehr für Bertha spricht, dann nimmst du halt Bertha. Versteht, was ich meine? Versteht, was ich meine? Ist das dann wenig? Ist das niedriger als... Der Herr kam vorbei und zeigte mir in einem Traum die Frau, die ich am nächsten Morgen dann beim Edeka sah. Ja? Nein, es ist nicht mehr. Es gab überhaupt keinen Grund, dass Gott ihnen das abnimmt. Nicht, weil er sie weniger liebt, sondern weil es gerade bestens läuft. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Bitte, bitte, das ist ein ganz wesentlicher Punkt in dem ganzen Leitungs- und Lenkungsthema. Der Geist wohnt in Ihnen, der Geist wohnt in uns. Wir sind im Jesus-Lebensraum. Lebe, freu dich an deinem Leben mit dem Christus. Freu dich dran und lebe. Ja, wann kommt er denn dann, mein Gott, mit seinen besonderen Zeichen? Sie ahnen es, das kommt jetzt als nächster Punkt. Tatsächlich, es kommt tatsächlich auch dann zu besonderen Zeichen, zu besonderen Lenkungs- und Leitungserfahrungen. Und ja, wir haben es ja jetzt schon gut erarbeitet, finde ich. Sie schauen mit mir in die Bibel, Sie kennen die Bibel und Sie wissen, es gibt eine ganze Reihe sehr außergewöhnlichen Lenkungs- und Leitungserfahrungen im Alten Bund und im Neuen Bund. Und wenn wir jetzt einmal den Fokus darauf richten, dann entdecken wir, es geht fast ausschließlich dabei, wie wir es schon angedeutet haben, nicht um den Frage Raum und Paket, die wir jetzt hier miteinander bewegt haben, sondern es geht um entscheidende Erfahrungen innerhalb des Reiches Gottes und in der Verantwortung für das Reich Gottes. Und selbst die Reich Gottes Erfahrung nicht im Sinn dessen, was im Lebensraum mit Jesus normal weitergedacht werden kann, siehe Petrus Reisen und Paulus in der zweiten Missionsreise, sondern wo es jetzt wirklich darum geht, zu gucken, wie geht es denn jetzt in eine andere Etappe, die der im Lebensraum Lebende so nicht wissen kann. Nehmen wir doch mal Paulus. Was wusste er, was konnte er wissen? Was hat Gott ihm gezeigt? Gott hat ihm diesen Auftrag gegeben, das Evangelium weiterzugeben. Und das Evangelium weiterzugeben im Schwerpunkt eben nicht nur an die Juden, sondern im Schwerpunkt eben auch bei ihm in besonderer Weise an die Nichtjuden, an die Heiden. Und in diesem Auftrag hat er seine Spuren gezogen. In diesem Bereich, Syrien, kleinasiatischer Bereich, wir hatten es gerade, dann tatsächlich europäischer Bereich, hochinteressant, die Missionen, Korinth, Athen, alles, was dazugehört, das war das Feld. Aber aus seiner Sicht, das kann man ja gleich sehen, war ja damals eine Wirklichkeit noch vollkommen ausgeblendet. Es war sowohl die Wirklichkeit ausgeblendet, was Rom, was Italien betrifft, und noch westlicher war er ausgeblendet, was Spanien angeht. Und in seinem Denken hat er selbstverständlich das gedacht, das geplant. Und da hat er gar keine besonderen, nochmal, keine besonderen Erkenntnisse für gehabt. Er hat das einfach nur geplant. Und jetzt will er tatsächlich das umsetzen, selbstverständlich. Er geht da seinen Weg und wir haben ja im Römerbrief das Zeugnis davon, dass er an die Gemeinde in Rom eben genau diesen Brief schreibt, weil er mit diesem wunderschönen Römerbrief sein Kommen in der römischen Gemeinde ankündigt und die römische Gemeinde soll ein Missionsteam mit ihm zusammenstellen, damit sie gemeinsam nach Spanien können. War die Idee gut? Ja, die Idee war gut, natürlich. War die gegen Gott? Nein, die war nicht gegen Gott. Hatte er mehr Einsicht? Nein, hatte er nicht. Er kündigt seinen ganz besonderen Besuch in Rom an. Er, der im Lebensraum Jesu lebende Apostel. Und jetzt wissen wir, dass er dann eben nach Jerusalem kommt, nach der dritten Missionsreise. Und statt dass er unmittelbar wieder aufbrechen kann, um eben über Rom nach Spanien zu kommen, wird der Mann interniert. Kann ja mal passieren. Ein paar Wochen. Aus ein paar Wochen kommt dann die Umsiedlung nach Caesarea Maritima. Dann hängt er da unten im Sitz des entsprechenden Prokurators. Und plötzlich, wir lesen Apostelgeschichte, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Dauert das 2 Jahre? 2 Jahre. Er steht da einfach nur, hat ihn dann deponiert. Felix auf Festus, der Wechsel. 2 Jahre, einfach so weg. Verstehen Sie? Alles im Jesus-Lebensraum. Und was war jetzt mit meinen Gedanken? Wie geht es weiter, mein Gott? Was denkst du? Und jetzt kommt ein besonderes Zeichen. Jetzt. Dass Gott ihm, genau als er da im Knast in Caesarea Maritima sagt, und du kommst nach Rom. Er sagt ihm nicht, und du kommst nach Spanien. Okay, du kommst nach Rom. Das konnte er so nicht wissen. Das sagt ihm Gott an der Stelle. Versteht, was ich meine? Das ist genau das. Jetzt kommt ein Bote, jetzt kommt ein Zeichen, jetzt kommt ein Engel, jetzt kommt ein Einschnitt, der nicht nur ihn persönlich betrifft, sondern der entscheidend ist fürs Reich Gottes, du kommst nach Rom. Ich will, dass mein Mann in Rom landet. Das krieg ich hin. Verlass dich drauf. Römische Juristerei hinterher, ich bring dich nach Rom. Und im Grunde ist der letzte Teil der Apostelgeschichte nichts anderes als die Beweisführung Gottes. Wenn ich gesagt habe, du kommst nach Rom, dann kommst du nach Rom. Dann kriege ich das hin. Dann kriege ich das hin mit allen juristischen Eskapaden. Meine Güte, war das ein Zirkus. Bis der endlich auf diesem bescheuerten Schiff war und alle atmen tief durch, bis er endlich auf dem Schiff ist und sie wissen, was dann kommt. Ein vollkommenes Chaos über viele Wochen und Monate mit Schiffbruch und Sturm und Überwindung, als ob wirklich alle Mächte sich dagegen und Gott führt die Beweisführung. Ich habe gesagt, du kommst nach Rom und du kommst nach Rom. Bis am Ende noch die blöde Schlange auch noch weg sein musste, die da auf Malta eh noch grätschen wollte. Und dann fiel dieses Vieh auch noch weg und dann kam der Typ nach Rom. Weil Gott sagte, ich will dich in Rom. Besondere Führung. Aber warum? Weil der lebendige Gott das so wollte und beschlossen hatte. Es war seine besondere Führung. War er jetzt dadurch in einem höheren Qualitätsraum, weil ein Engel bei ihm erschien? Nein, nein. Nur der lebendige Gott brauchte zur Leitung und Lenkung etwas, was über das schöne, normale im Jesus-Lebensraum hinausgeht. Und da tauchen die besonderen Führungen auf. Wenn Sie also, ich sage es noch einmal, scharf sind auf besondere Führungen, die wirklich Qualität haben und die nicht nur christlich studiert sind, dann finden mit diesen Führungen höchstwahrscheinlich Korrekturen des bisherigen Weges und neue Aufträge im Reich Gottes statt. Korrekturen des bisherigen Weges und neue Aufträge im Reich Gottes. Wo gab es besondere Führungen? Fangen wir an, zum Beispiel bei dieser berühmten Ehegeschichte der Frau des Isaak. Erinnern Sie sich, wo der Knecht Abrahams da ein bisschen überfordert ist, da diese Auswahl zu treffen und dann, das ist schön zu lesen, oder? Sich das so ergibt, es ergibt sich so. Und wir denken, ja, guck, genau so hätte ich es auch gern. Für meine Ehe auch. So eine schöne Führung, Fügung. Sag Gott, das ist gar nicht nötig für deine Ehe. Läuft alles bestens. Aber hier brauche ich die richtige Frau. Hier geht es um den Zweiten in der Patriarchenkette. Der kann ich einfach frei wählen, ob er Erna oder Bertha will. Ja? Da muss genau das so sein. Das ist ganz klar, eindeutig. Das muss ich hier lenken. Das heißt, das ist nicht irgendwas. Der bekam diese Frau zugewiesen. Sehen Sie, was ich meine? Es ist eine besondere Erfahrung. Jakob. 20 Jahre war der mit seinen Frauen und Kindern da bei seinem Laban da unterwegs. Und der wusste, er ist dort geparkt. Er ist so lange dort geparkt, bis Gott es ihm sagt. Hätte ich nach 10 Jahren gehen sollen, nach 15 Jahren, nach 18 Jahren, habe ich den Zeitpunkt schon verpasst. Ich bin so lange da geparkt. Und nach 20 Jahren sagt Gott, jetzt brichst du auf. Jetzt will ich das. Und das kannst du aus deinem normalen Glaubenslebensraum so nicht erschließen. Da gebe ich dir mein Aufbruchssignal. Da gebe ich dir meine Botschaft. Oder nehmen Sie einen Josua. Es ist für mich faszinierend zu sehen, zu begreifen, dass er von seiner Seite aus ganz selten das besondere Zeichen gesucht hat. Bitte. Wenn Sie vor Jericho gestanden wären als Militärchef, hätten Sie allen Grund gehabt, Herr, gib mir ein Zeichen. So, wir sehen nur einen Josua um Jericho rumlaufen und denken. Natürlich denkt der Mann, der sieht diese Mauern, der sieht die Unmöglichkeit und der denkt. Aber steht nicht da und Josua ging angesichts der Mauern auf die Knie und bat, Herr, schenk einen Engel. Aber es kommt einer und zwar nicht irgendeiner, es kommt der Chef über die gesammelten Heere Gottes, das ist eine alttestamentliche Stelle von Jesus. Jesus persönlich erscheint dem Josua vor Jericho. Und er sagt ihm, wie er Jericho knacken kann. Verstehen Sie, was ich meine? Es geht gerade weiter, Sie müssen es hinkriegen. Warum kriegt ein Simson so eine unglaubliche Geburtsgeschichte? Die ist ja völlig übertrieben. Ja, wenn Sie das nicht vorher gehabt hätten, die Eltern, die hätten ja komplett am Rad gedreht mit diesem Kind. Das war ja nicht irgendein Kind. Lesen Sie es nochmal nach. Stellen Sie vor, Sie haben so einen Sohn. Komplett irre. Nicht zu lenken, nicht zu steuern. Ein Fall wirklich für alle Therapien. Und dann zu glauben und zu sehen, da ist der lebendige Gott drin. Das haben die mir gesagt. Manoah und seine Frau haben das vorher deutlichst bekommen mit allem Vorlauf, um zu wissen, das, was jetzt abgeht, ist nicht Standard, nicht aufregen, ist nicht Standard. Simson ist was ganz Besonderes. Und wir heute stehen so ein bisschen vor der Simson-Geschichte und denken, er hat Gott nicht gut gemacht. Doch hat er gut gemacht. Er hat diesen Mann eingeführt. Denken Sie an David. Da kommt dieser Samuel an und salbt diesen letzten Sprössling aus dieser riesen Riege von Söhnen von Eli. Und macht das und salbt das und greift damit in das Leben dieses Menschen hinein. Das war nicht Standard. Und hat mit dem ein Zeichen gesetzt, dass er, wer sollte auf diese verrückte Idee kommen, dass gerade aus dieser Familie in Bethlehem mit Eli und mit dem Menschen, dieser Sohn, jetzt der Nachfolger von dem noch amtierenden König Saul sein soll. Und da kommt das besondere Zeichen. Da kommt die Salbung. Und da bekommt er die besondere Lenkung und die besondere Führung. Das heißt, wir können es immer wieder entdecken. Es sind im Alten Testament, es sind die Stellen, wo in das Leben eines Menschen mit den besonderen Anweisungen Gottes auch Herausforderungen sind, die mit seinem Dienst, seiner Hingabe dem Reich Gottes zu tun haben oder eben mit Korrekturen zu tun haben. Ja, manches Mal, das lasst uns auch sagen, damit das auch ein Stück vollständiger wird, manches Mal wird auch aktiv gesucht. Das heißt, ich suche Leitung und Lenkung, aber relativ selten. Die Stellen der Bibel, wo wir aktive Leitungssuche haben, sind insbesondere Texte, wo es um Militäraktionen des Volkes Israel geht. Also, wir haben sie zum Beispiel im Buch Richter, in Richter 20. Das ist ja diese gruselige Schlussgeschichte, wo das Gericht über dem Stamm Benjamin ausgeführt wird. Und dann sucht das Volk Gottes eine Reihenfolge, wie sie militärisch vorgehen. Und da gehen sie aktiv zu Gott. Oder wir haben es bei David, wenn er Keila erobern soll. Und die Frage ist, soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Da gibt es eine aktive Suche. Ja, es gibt es immer wieder. Aber die weitaus meisten Stellen, die wir haben, werden nicht von der betroffenen Person aktiv gesucht, sondern tritt Gott von seiner Seite aus ein und sagt, jetzt gebe ich dir eine Zäsur, ich gebe dir eine Korrektur, ich gebe dir einen neuen, anderen Weg, der zu gehen ist. Ganz, ganz, ganz selten, aber Ausnahmen bestätigen ja die Regel, ganz, ganz selten haben wir besondere Führung, die unmittelbar mit einer Person zu tun haben, ohne dass eine übergeordnete Zweckbestimmung für uns zumindest erkennbar ist. Eine von diesen besonderen Führungsgeschichten, den ganz seltenen, ja, ist die Berichterstattung von Elisa in 2. Könige 4 mit dem Sohn der Sunamitin. Wir erinnern uns, Elisa hatte im Haus dieses Ehepaars seine Unterkunft gefunden, wenn er für seine Rundreisen unterwegs war. Diese Frau hatte diesen Mann, diesen Elisa, für sich als eine geistliche Größe erkannt und hat ihm die berühmte Dachkammer da ausgebaut. Sie erinnern sich, eingerichtet dieses Prophetenstübchen, wie es dann in der alten klassischen Literatur oftmals hieß. Und Elisa von seiner Seite aus wollte in das Leben dieser Frau etwas Gutes hineingeben, die ja kinderlos war. Und gab ihr ein besonderes Zeichen, ein besonderes Versprechen, dass sie über ein Jahr hinweg ein Kind haben sollte. Das Kind hat jetzt nun, verstehen wir, keine weitere heilsgeschichtliche Bedeutung, besondere Funktion wie ein Simson oder sonst wie. Es ist einfach nur ein überraschendes, außergewöhnliches, liebevolles Geschenk, was ja eine Vertrauensherausforderung nachher war, weil er zwischendurch dann starb, aber einfach hineingegeben in das Leben dieser Frau. Aber das ist die Ausnahme. Die Regel bei dem, was wir gesagt haben, ist tatsächlich zu begreifen, der lebendige Gott schafft es, mich in seinen normalen Lebensraum zu steuern und zu halten. Er wird dann in mein Leben in besonderer Weise hineintreten, wenn er durch seine außergewöhnlichen Lenkungen und Führungen mich korrigieren, über das Normale hinaus aufbauen und neu für Aufgaben in den Dienst stellen möchte. Diese Erfahrungen sind gut, sind groß, wir kommen nachher gleich drauf, auf weitere Beispiele, insbesondere aus dem Neuen Testament, aber sie sind keine erhöhte weitere Qualifikation, sondern sie entstammen dem Lenkungswillen und Lenkungsbedürfnis unseres Gottes. Das ist die vierte Art. Er lenkt über außergewöhnliche Erfahrungen. Ich möchte gerne mit Ihnen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken. Wirklich dafür danken, dass wir das aus der Bibel für uns entdecken durften und entdecken dürfen. Du nimmst uns in diesen Lebensraum, diesen guten, gewöhnlichen, alltäglichen Lenkungslebensraum mit hinein. Wir dürfen angstfrei, sorgenfrei, in großer Selbstverständlichkeit unser Leben leben. Unter dir, unter deiner Obhut, deiner Liebe, deiner Freiheit. Und wir danken dir dafür. Wir dürfen Entscheidungen treffen, mit dir, der in uns denkt, in uns lebt. Wir wissen, dass du uns korrigierst, dass du auf uns aufpasst, dass du unseren Weg unter deiner Obhut gehen lässt. Und dass du auch vergibst, wo wir Fehler gemacht haben, wo unsere Motive vermischt waren, wo wir uns von allen Möglichen haben leiden lassen, außer von dir. Wir gehören zu dir. Wir sind in diesem Jesus-Lebensraum. Und wir bitten dich, dass wir diese Qualität spüren, dass wir diese Wirklichkeit wahrnehmen und dass wir dann mit dir auch tatsächlich alltägliche, gewöhnliche, gute Erfahrungen sammeln. Du bist unser Herr und unser Gott und wir danken dir dafür. Und wenn du meinst, dass für unser Leben Besonderes an Führung, an Zeichen, an außergewöhnlichen Lenkungen dran ist, dann wirst du es tun. Danke für alles, was du uns schon gegeben hast, an Erfahrungen mit dir, an Fügungen des Alltags, an Hilfen, an Trost, an Durchbringen. Wir loben dich darüber, unseren Gott. Amen.